Und ich glaube, dass in der Imagetik, so wie wir sie verstehen, nicht nur Gedanken, die ich noch nicht gedacht habe, sondern sogar Gefühle, die ich noch nicht gefühlt habe, eine Rolle spielen, weil ja auch andere Gedanken andere Gefühle erzeugen. Und das erweitert den Raum noch um einiges. Und auch unser Spüren, glaube ich, erweitert sich dadurch.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier, Susanne Maria Zaninelli und Christoph-Jan Kramer über ihr neues gemeinsames Thema, die Emergetik. Emergetik. Das Wort ist eine Neuschöpfung. Die Gedanken dahinter wachsen schon länger. Diese allererste Podcast-Folge soll Einblicke geben. Wie ist das Thema überhaupt entstanden? Woher kommt die Wortschöpfung? Was verbirgt sich dahinter? Und wir werden auch bald vertiefende Podcast-Folgen dazu auf diesem Kanal veröffentlichen. Mein Versuch, den Inhalt der Folge hier im Intro kurz anzureißen, hätte den Rahmen gesprengt und ich habe ihn nach einigen Gedanken dazu verworfen, denn die drei beginnen ihr Gespräch direkt mit einer Einführung in den Begriff und in die Geburtsstunde des Themas. In den Shownotes findest du außerdem noch ein kleines PDF, welches dir den Einstieg zusätzlich mit etwas Text und vor allem auch bildlich ermöglichen soll. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe zwei Gäste, Christoph-Jan Kramer und Susanne Maria Zaninelli. Hallo.
Hallo Martin.
Hallo Martin.
Wir wollen heute eine kleine kompakte Folge machen zu unserem neuen Lieblingsthema, die Emergetik. Nachdem wir das Modell gemacht haben, vor jetzt auch schon über 10 Jahren hat es angefangen, ja, und dann mit Haltung entscheidet dazu publiziert haben, kam Haltung erweitern und dann haben wir zusammen das Buch Fühlen geschrieben als den zentralen Treiber für unsere Entwicklung und haben dann gesagt, naja, erstes ist Intelligenzsystem, kognitiv denken, ja, zweite ist eben das Fühlen und das dritte ist die Resonanzintelligenz. Wie kann man das eigentlich beschreiben? Das, was uns so spüren lässt, ich könnte auch anders, da gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, ich könnte innehalten, ich könnte neue Möglichkeiten suchen. Und das ist das, was wir Emergetik nennen. Und wir haben jetzt eine Aufnahme gemacht, die war sehr lang und auch dezidiert mit den ganzen Haltungen. Und heute wollen wir es mal ein bisschen einfacher erklären. Was ist eigentlich Emergetik? Wo kommt das Wort her, Susanne?
Ja, das Wort Emergetik setzt sich zusammen aus dem Wort Emergenz, wenn etwas emergiert, weil sie ist ein emergentes Phänomen, und aus dem Wort Energetik. Und das heißt, die Entwicklung braucht Spannungsenergie und Energie ist immer Spannung. Und darin findet sich auch das Wort Systemik, denn sie findet in sozialen Kontexten statt, und das Wort Ethik, weil dem, was wir Bedeutung geben in unserer Vorstellung von Ethik, auch die kann sich dadurch sehr verändern. Und das Wort Resonanzintelligenz spielt eine große Rolle, weil unsere Haltung immer einen ganz bestimmten Resonanzraum darstellt.
Im Grunde ist es ein wunderbares Kofferwort, das schön den Seinsüberschuss des letzten Buches mit aufnimmt, indem wir schon mitfühlen, den Energieüberschuss gesammelt haben, in dem Wort Resonanzintelligenz schon reingepackt haben. Und im Wort Emergetik ist halt einmal die Emergenz, wie ausgeführt, die Energetik und ein wichtiger Teil ist eben noch die Systemtheorie und Systemik, das Verständnis davon, wie Systeme ineinander greifen und sich miteinander abstimmen. Und nur dadurch, dass sie das ständig tun, kann überhaupt etwas emergieren, etwas Neues entstehen und die Energie, die immer da ist als Möglichkeitsraum, auch genutzt werden.
Ja, das fand ich auch super, dass du auch gerade die systemische Perspektive sehr stark reingebracht hast, Christoph. Weil wir ja auch in der praktischen Arbeit mit dem Modell seit vielen, vielen Jahren gemerkt haben, ja, das Modell ist das eine. Ne? Ich glaube, Jane Löwinger, die ja damals die Ich-Entwicklung beschrieben hat, die würde staunen, was daraus gekommen ist. Ich habe jetzt gerade noch mit Susan Cook-Reuter gesprochen, die jetzt auch schon alt ist, ja, und gesagt hat, ach, sie kann nicht mehr alles selber machen, aber sie freut sich, dass ihre Ideen Kinder bekommen und freut sich, was alles so draus entsteht. Ne? Ich habe ja jetzt das Buch geschickt, Zwischen uns entsteht die Welt. Ich weiß nicht, ob sie es noch liest, ne? Aber sie ist natürlich als Linguistin eine große Quelle gewesen für diesen Kontext Sprache und Reife. Jane Löwinger natürlich mit ihrer Art Beschreibung, ja, dieser verschiedenen Entwicklungsräume für Erwachsene, kommt Robert Keegan natürlich auch rein. Und gleichzeitig haben wir gesehen, naja, damals, und das war auch interessant beim Austausch mit Susan Cook-Reuter, die meinte ja, die Wissenschaftler damals hätten überhaupt gar nicht interdisziplinär gearbeitet. Die waren sich da eher Spinnen, ne? Und wir sind natürlich jetzt so ein bisschen eklektischer unterwegs, weil wir mehr kennen, weil sich die Dinge anders verbunden haben, weil auch vieles stattgefunden hat und weil wir in unseren Biografien natürlich bestimmte Dinge aufgenommen haben. So ist ja für mich auch die ganze Brücke zu dem Modell und Jane Löwinger die Hypnotherapie gewesen. Weil ich da gemerkt habe, für die Veränderungsdynamiken ist Sprache so wichtig. Ja, und klar, wer sich mit Hypnotherapie beschäftigt, kommt irgendwann auf Milton Erickson, ja, auf den ja ganz viele Praktiken zurückgehen im Coaching, in der Therapie. Und natürlich kommt dann auch Gunther Schmidt, der die Hypnosystemik begründet hat, wo er Aufstellungsarbeit, Sprache, notische Teile zusammengenommen hat. Und wir haben ja mal Otto Scharmer auch drin, auf den wir ja auch viel Bezug nehmen, der das in sehr einfache Umsetzungsformen gemacht hat. Und darum geht es uns ja auch bei der Emergetik immer in unseren Coachings, Seminaren und Workshops, einfache, praktische Werkzeuge zu finden, wie wir emergetische Momente schaffen können, in denen Veränderung entstehen kann. Und da gehört natürlich auch die soziale Dynamik dazu. Das beschreibt ja Luhmann, der sich ja so ein bisschen um die Psyche gedrückt hat. Er hat gesagt, oh nee, Blackbox. Ne? Ich weiß nicht, wie du es siehst, Christoph.
Also es wäre spannend gewesen, wenn er es mehr ausgeführt hätte. Mhm. Im Grunde macht er deutlich, dass man es ähnlich wie das soziale System auch sehen kann. Hat das aber vielleicht auch vor Angst, was daraus werden würde, mit Andeutungen belassen. Andere haben es ja dann weiter auch ausgedehnt, was ja auch sehr spannend ist und im Grunde auch zu dem zurückführt, was du gesagt hast. Dieses früher wurde noch nicht mal interdisziplinär gearbeitet. Dann sind wir irgendwann bei dem Transdisziplinären und der Komplexitätsforscher Dirk Brockmann hat ja den, wie ich finde, schönen Begriff antidisziplinär noch ins Spiel gebracht. Die Fähigkeit, eben seine Disziplin nicht mehr so wichtig zu nehmen, sondern einen wirklich gemeinsamen Ort zu suchen, von dem aus man etwas beschreiben kann. Und das trifft die Emergetik sicherlich auch sehr, sehr gut, dass eben die einzelne Disziplin nicht mehr so wichtig sein muss, sondern es da darauf ankommt, mit dem Wissen aus einzelnen Disziplinen zu etwas Lebensdienlichen zu finden.
Vielleicht ist ja der Kollateralschaden aus unserer Zusammenarbeit zu dritt. Weil jeder was Eigenes einbringt, Susanne, ne, mit deinem Hintergrund, die du ja auch was ganz Eigenes einbringst und wir irgendwie immer gemerkt haben, ja, irgendwie haben wir alle recht. Also müssen wir das anders zusammenfassen.
Ja, und es ist so schön, dass wir dadurch sozusagen Menschen begleiten wollen in diesem, was wir das dazwischen genannt haben, nämlich zwischen Formbruch und Formkeimung. Also das ist so diese Phase, in der das Vertraute ihre Selbstverständlichkeit verliert. Und wo neue Möglichkeiten zwar spürbar werden, aber die haben ja noch keine feste Gestalt angenommen. Und dieses Dazwischen, zwischen all dem, aus den unterschiedlichsten Perspektiven und aus den unterschiedlichsten Disziplinen, wo auch wir drei kommen, da sich hinzuwagen, ist für mich ein ganz großes Abenteuer.
Ja, und da gehört natürlich auch Maturana ran. Und er selber hatte ja auch schon seinen Clinch mit Luhmann, ne? Als radikaler Konstruktivist. Ich weiß gar nicht, ob er sich selber so genannt hat, Maturana. Aber er kam ja aus der Biologie, also von lebenden Systemen, die sich hier natürlich evolutionär verändern. Und das ist ein Gedanke, den ich natürlich sehr mag. Und der hat mir oft in der Systemik gefehlt oder in der Systemtheorie besser gesagt. Dieses dynamische, lebendige, dass sich auch alles immer permanent verändert in der Interaktion mit Psychen. Und diese Verbindung von der entwicklungsorientierten Psychologie, ja, oder sagen wir mal veränderungsoffene Psychologie. Ja, manche sagen ja, Entwicklung ist schon so vorschreibend, dass das irgendwo hingeht, ne? Wir wissen nicht, wo es hingeht, aber wir sehen, dass es sich bewegt. Und diese Bewegungen, die durch Spannungen, Krisen in uns und in sozialen Systemen stattfinden, das eben zu betrachten aus diesen verschiedenen Perspektiven und gleichzeitig dann modellhaft zu vereinfachen, das ist, glaube ich, so die Herausforderung, der wir uns gestellt haben.
Ja, und den Begriff der Entwicklung, ich finde den ja schön, das mag ja natürlich auch daran liegen, dass ich als Heilpädagoge da anders drauf schaue. Aber Entwicklung sagt ja auch vom Wort schon, dass da etwas ist, was sich entwickeln kann. Und natürlich können wir aus Beobachterperspektive immer wieder finden, dass sich das doch gefälligst irgendwo hin entwickeln soll. Das ist vielleicht auch ein Problem der Erziehung, dass man glaubt, jemanden irgendwo hinpressen zu können. Aber erstmal sagt das Wort ja, dass da schon etwas ist, was sich entwickeln möchte, und ich kann dem Raum geben und behutsam den Raum bereiten, damit die Entwicklung dann auch möglich ist.
Dazu versuchen wir, Resonanzräume zu gestalten und Resonanzbedingungen, Rahmenbedingungen für diese Resonanzintelligenz, wie wir es genannt haben, zwischen Körper, was in mir abläuft physisch, und zwischen meinem psychischen System, also was mich selbst in meiner Psychologie anbelangt, und dem sozialen System, meine Umwelt. Und das alles in dieser konstruktivistischen Vielfalt vereint, ergibt ein Feld, in dem Resonanz stattfindet. Und diese Resonanzintelligenz, wie wir es auch genannt haben, ja, diese Ebenen hat, dieser von Körper, psychischem System und dem sozialen System.
Ja, und da müssen wir immer mit einer Paradoxie umgehen, festzustellen, dass ich mir selber denke, eben nicht das Ich ist, das in einem sozialen System auftaucht, und dass mein Körper sich auch nochmal anders verhält, als ich das dann ganz gerne hätte. Und damit umzugehen, dass diese drei Sachen nie gleich sind und ich aber nicht die ganze Zeit darauf schaue, dass die nicht gleich sind, das ist die hohe Kunst der Synchronisation. Wie beim Synchronschwimmen, wo ich auch nicht schauen kann, was die andere jetzt macht, sondern ich muss sicher sein in der Choreografie und zugleich trotzdem darauf achten, was die anderen machen. Also nicht drauf achten und doch drauf achten. Und genau diese Paradoxie trifft Resonanzintelligenz auch sehr gut. Ich erlebe mich umso resonanter, je weniger mir auffällt, dass ich gerade nicht mein Körper bin und dieses Ich in der Sprache auch nicht ich bin und das denkende Ich, das sich behauptet, vielleicht auch gar nicht ich.
Genau, dieses Nicht-Ich-Sein ist sozusagen das Ende der Ich-Entwicklung, der leere Raum des Selbst, der sich mit verschiedenen Konstrukten füllt. Ne? Mag nicht so befriedigend sein auf den ersten Blick, und gleichzeitig finde ich es ja auch interessant, ich sage es ja manchmal ganz gern, wir kommen auf die Welt, werden irgendwo in einer Kultur geboren, kriegst ein Stück Papier in die Hand gedrückt, was entscheidet, welche Option du so hast. Und dann wirst du in eine Kultur getunkt, in ein soziales System, in eine Sprache, und muss das denken, was halt zu der Zeit gedacht wird. Und ich finde es immer interessant, ich beschäftige mich ja ganz gerne so mit der Aufklärung und den Aufklärern, die natürlich von heute aus betrachtet teilweise Zeug mitgeschleppt haben, sag mal Frauenbild, Herrschaftsbild, Feudalgesellschaft und so, wo du denken würdest, was? ihr wart die Aufklärer, ne? Das ist aber ein bisschen bescheiden. So doll habt ihr nun auch nicht gedacht, ne? Und dann aber zu denken, ja, ne? Bestimmte Gedanken waren noch gar nicht vorhanden. Also was sind die Gedanken, die wir noch nicht denken können, weil sie nicht da sind? Ja, oder was sind Gedanken, die sofort wieder verdörren, weil das soziale System überhaupt nicht anschlussfähig ist und die dann wieder verschwinden und keine Kraft haben? Und gleichzeitig ist es ja spannend, die Aufklärung hat ja mit ihren Dichtern und Denkern und den Demokratiebewegungen, den Menschenrechtsbewegungen und all dem, was so seit 1750 plus minus so losgegangen ist, schon zivilisatorisch und kulturell einen großen Effekt gehabt. Jetzt kann man sich heute überlegen, was sind denn heute die Gedankenkonstrukte und die Möglichkeiten, die emergieren könnten, die erscheinen könnten, unter dem Druck von Notwendigkeit, ja, oder von Wunsch, von Wille, von Liebe. Wir wissen nicht genau, was die Treiber sein können, aber wir wissen, da ist was, was sich entfalten kann, was sich entwickeln kann. Ja, und das ist schon spürbar, ne? Und daraus vielleicht jetzt um so einen genaueren Blick zu finden, ja, wie geht denn das und was erscheint denn da so und welche beispielhaften Dinge haben wir vielleicht, anhand der wir gewisse Schlüsse ziehen können?
Ja, und ich glaube, dass in der Imagetik, so wie wir sie verstehen, nicht nur Gedanken, die ich noch nicht gedacht habe, sondern sogar Gefühle, die ich noch nicht gefühlt habe, eine Rolle spielen, weil ja auch andere Gedanken andere Gefühle erzeugen. Und das erweitert den Raum noch um einiges. Und auch unser Spüren, glaube ich, erweitert sich dadurch.
Ja, da muss ich direkt an diesen Podcast denken von, ich glaube, Hotel Matze, über Scham. Jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Das ist der Marx mit M-A-R-K-S, Dr. Marx.
Genau. Ich fand den Satz, wo er sagte, naja, die Kübler-Ross, die hat die Trauer sozusagen ins soziale System gebracht. Seitdem können wir über Trauer reden. Gibt's Hospizarbeit und, alle möglichen Dinge, die vorher tabuisiert waren. Aber er meinte, die Scham, da kannst du weder drüber reden, noch gibt's da irgendwie eine Kulturform, noch gibt's da irgendwie so, ja, machen wir mal eine Schamrunde oder irgend sowas, ne, wo du damit umgehen kannst. Und trotzdem durchsättigt sie unsere Systeme und bleibt unsichtbar und unbesprochen. Da dachte ich, krass, was für eine Idee. Jetzt stell dir mal eine Gesellschaft in 30 Jahren vor, wo das besprechbar ist, wo das fühlbar ist, artikulierbar ist und Teil ist von sozialen Praktiken, das zu inkludieren. Das wäre mal ein emergentes Phänomen.
Und ich glaube auch, dass in früheren Kulturen ganz bestimmte Gefühle auch ritualisiert wurden. Ein Beispiel wäre, um bei der Trauer zu bleiben, es gab früher auch die Klageweiber. Und das war eine Form, Trauer auszudrücken, aber das musste auch eine bestimmte Form haben. Und ansonsten wurde nicht darüber gesprochen. Also, dass wir auch unseren Gefühlen, wie wir mit Trauer umgehen, auch eine individuelle Form geben dürfen. Einen Ausdruck verleihen dürfen, sprachlich wie sonst irgendwie.
Ja, das Neue erkennt man daran, dass es sich mit den alten Händen noch nicht fassen lässt. Und das ist vielleicht genau die Spürrichtung, in der man unterwegs sein kann. Und wenn man sich gesellschaftliche Entwicklung über längere Zeiträume anschaut, scheint das ja auch immer der antreibende Motor gewesen zu sein, dass es sich eben etwas ergibt, was mit dem Alten nicht mehr zu erklären war, nicht mehr zu halten, nicht mehr zu fassen war. Und daraus eben aus dem heraus sich eine Dynamik ergibt. Und die Dynamik kommt nicht von außen. Wir brauchen also jetzt nicht auf Aliens zu warten, die uns erretten, sondern die Dynamik entsteht aus dem Inneren heraus und wir bemerken sie genau in den Bereichen, wo wir denken, da glitscht uns was aus der Hand. Und dementsprechend, vielleicht haben wir gesellschaftlich gerade in vielen Bereichen die Idee von, da glitscht uns was aus der Hand. Und das ist genau der Moment, wo dieses Neue sich zeigt und wir den Raum schaffen können für Besprechbarkeit, um dem Neuen auch eine Form zu geben? Oder wir verlieren die Form erstmal?
Und vielleicht noch hinzugefügt, ja, immer wenn uns etwas aus der Hand glitscht, wie du das so schön beschrieben hast, oder wenn irgendetwas einfach nicht mehr reicht, nicht mehr genügt. weil es auf einmal nicht mehr das erfüllt, was bisher genügend war.
Ist ja so ein Merkmal von unserer praktischen Arbeit. Ne? Da denken ja manchmal Leute, ah, jetzt kommen die Modellfritzen, ja, und dann erzählen die denen das und dann sind die danach so und so. Und dann denken sie, nee, so läuft das nicht. Wie einer dann mal sagt, ja, jetzt haben wir ja das Modell kennengelernt, jetzt müssen wir uns entscheiden, in welcher Haltung wir denn jetzt in Zukunft führen wollen. Ja, und dann sagt er, nee, ich muss vielleicht noch was ergänzen. So ist das nicht. Und gleichzeitig sehen wir ja, dass diese Kulturexpedition, Workshops oder was wir dann halt machen, große Wirkung haben. Aber meist nicht so linear, wie man sich das so vorstellt. Wir schalten um in eine Haltung, sondern etwas kommt in Resonanz, damit in Sprache, was vorher vielleicht nur gefühlt wurde. Ja, und dann bewegt sich das. Und dann werden Entscheidungen anders getroffen. Ist ja auch eher meine Idee, dass der Wandel nicht so ist, morgen kommt eine neue Ideologie, Marx II verkündet irgendwas und dann folgen wir dieser Ideologie. Nee, es werden Millionen von Mikroentscheidungen sein und Kleinkommunikation, die ein bisschen anders mit der Spannung umgehen und daraus entstehen andere Räume. Mal wäre mal interessant, Christoph, du machst ja auch sozusagen Intervention in der frühkindlichen Förderung, wo du auch immer vor dem Problem stehst, man will Entwicklung. Und man kann sie nicht tun. Ne?
Ja, da musst du immer mit Paradoxien umgehen. Und auch wissen, dass wir uns biografisch halt gerne oder ungerne im Scheitern erzählen. Wir scheitern ständig, wir erzählen davon aber nichts. Wir erzählen uns nachher in dem, was funktioniert hat. Das ist also immer eine Siegerbiografie und nicht die Biografie der Teile, die da verloren haben. Also ich erzähle ja nicht, mit 14 wollte ich Klavier lernen und ja, hat nicht geklappt, ne? Und dann habe ich versucht, Romanautor zu werden, hat nicht geklappt. Das ist keine Art der Biografieerzählung, man erzählt das, was anschlussfähig ist. Das heißt, wir erzählen uns die Biografie und unsere Haltungsentwicklung immer aus der nächsten Haltung. Und der Anschluss muss zu der Haltung passend sein und dementsprechend fällt alles weg, was an Scheitermomenten dazwischen war. Und diese kleinen Scheitermomente sind aber genau jene Mikrovorkommnisse, die dazu führen, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich dann vielleicht auch etwas überrascht feststelle, weil das Neue hat noch keine Gestalt, wenn ich da hinkomme, dass ich irgendwo neu angekommen bin.
Das wäre mal interessant, ja. Wir haben ja schon viele, sagen wir, hunderte oder tausende Leute beobachtet. Was machen die, wenn die mit so einem Modell in Kontakt kommen? Sagen die, ist alles Mist, ist Blödsinn. Ne? Nö, an sich sieht man sich schon da drin. Und sagt ja, manchmal bin ich so, manchmal so, früher war ich so, manchmal bin ich vielleicht auch so. Und dann kommt oft sowas, ja, das fand ich jetzt sehr nützlich, besonders fürs Private. Weil du dich da am stärksten ermächtigt fühlst und weniger vielleicht dich gefangen fühlst in einem sozialen System mit sozialen Erwartbarkeiten, ja, oder auch, wo du dich verbergen musst, ne? So, wenn ich hier sage, wie es mir wirklich geht, was ich wirklich fühle, weiß ich nicht, macht hier keiner, mache ich auch nicht. Aber im Privaten bist du ja freier, da machst du den eigenen Kontext und da entdeckst du plötzlich, ah, da sind Möglichkeitsräume und da gucke ich mal, ob ich davon mehr emergieren lassen kann, dass da mehr entsteht.
Ja, und da ist ja auch ein ganz spannendes Phänomen, das wir immer wieder erleben, dass sehr viele unserer Teilnehmenden im Privaten manchmal sogar eine Haltung weiter sind, als sie oft in der Unternehmenskultur erleben. Das heißt, dass sie manchmal sich sozusagen, wie du das immer so schön nennst, verkindlichen müssen, wenn sie in eine Organisation gehen, weil erweiterte Haltungen manchmal dort noch nicht entwickelt sind. Und das ist ja auch so ein spannendes Phänomen, dass sie dann oftmals, wenn sie mit dem Haltungsmodell in Berührung kommen, ja so eine Sehnsucht entwickeln, auch für die eigene Organisation. Und schön ist, dass dann gewisse Teilnehmende auch so voranschreiten wollen in der Entwicklung ihres Umfeldes, zumindest des direkten Umfeldes. Und es ist ja auch schön feststellen zu können, dass ich, ob zu Hause oder in meiner Abteilung oder in meinem Team, dass ich da ja auch, wenn ich mich anders verhalte, eine Haltungsveränderung teilweise anstoßen kann, weil ja das soziale System merkt, ui, ich bin anders, ich bekomme Fragen gestellt. Und es ist ein wunderbarer Prozess, mit mir selbst anzufangen oder Dinge, die ich vielleicht privat in einer Haltung schon lebe, einfach ins Unternehmen hinein transportiere und damit etwas auslöse.
Da gibt's von Luhmann ja eine schöne Anekdote zu. Er sagt ja, wenn wir morgen in das Unternehmen alle reingehen und anders kommunizieren, wäre es sofort ein anderes Unternehmen. Also manche Transformationsprozesse müssten gar nicht so lange dauern, wenn wir wirklich bereit wären, anders zu kommunizieren. Das soziale System kann sich sofort ändern. Es muss einfach nur anschlussfähig sein. Und dadurch, dass ich morgen aber genauso wieder zurückgehe in das Unternehmen, wie ich gestern rausgegangen bin und die Erwartung, die dort ist, reproduziere, bleibt es erstmal bei dem gleichen Unternehmen.
Ja, und ich habe da auch ein wunderschönes Erlebnis gehabt. Das war einmal ein relativ kleines Unternehmen, also nur mit so höchstens, glaube ich, 80 Leuten. Und da war etwas, dass das Unternehmen sich so vom Vorstand heraus, der diese Haltungsentwicklung kennengelernt hat, der Vorstand vorgelebt hat. Und damit hat das eine wahnsinnige Auswirkung auf die anderen Ebenen gehabt, die sich aber auch damit beschäftigt haben. Und am Ende einer sehr, sehr langen Expeditionsreise hat man auf einmal festgestellt, was sich kulturell so verändert hat, dieser Kulturwandel, dass die vorherige Verwendungskatastrophe des rationalistisch-funktionalen, der blauen Haltung, die sehr stark zahlenfokussiert war, dass sich die durch die Umhüllung mit dem eigenbestimmt souveränen der orangefarbenen Haltung, dass sie die auf einmal integrieren konnten. Denn es ist ja nichts falsch, Zahlen wichtig zu finden in einem Unternehmen. Das, warum die Verwendungskatastrophe aufhören konnte, war, weil sie erweitert wurde durch die Flexibilität der Menschen da drinnen und der Fokus nicht nur ausschließlich und ganz eng zahlengetrieben war. Und dadurch konnte natürlich auch die Wichtigkeit von Zahlen behalten werden durch die Umhüllung und damit gesund integriert werden. Und das war etwas, was die Teilnehmenden sowohl, was ihnen so wohl getan hat und wo sie gesagt haben, wie schön, dass wir verstehen, wie unsere Kultur gelitten hat und wie sie jetzt sozusagen sich durch die Erweiterung im wahrsten Sinn des Wortes verbessert hat.
Wir sprechen ja auch davon, dass jede Haltung ihr eigenes Resonanzfeld hat oder in der Systemtheorie würde man vielleicht sagen, ja Medium, ja, in dem sich eine Form, eine Haltung bildet, ja, und damit auch ganz neue Dinge plötzlich möglich sind. Einfaches Beispiel finde ich immer das Auftreten von Vernunft, ja, im Gegensatz zu feststehenden Lehren. Und kaum hatte man eben die Vernunft als einen Möglichkeitsraum, entstanden Wissenschaften. Warum sind die nicht vorher entstanden? Ja, kann man sagen, Aristoteles hat es auch schon gemacht, ja, ein bisschen. Aber es hat gedauert, bis eben dieses Feld vom Bewusstsein erfasst werden konnte und man gesehen hat, ach so, na, wenn wir hier eine Form erzeugen, eine Haltung, wenn wir das plötzlich alles sehen, ja, dann geht auch dies, das und jenes. Dann können wir Demokratie machen, dann können wir Gleichberechtigung machen, dann können wir uns auch um die Umwelt kümmern. Ja? Etwas, was vorher in der frühen Haltung noch nicht gesehen wurde, ist eben genau durch diesen Formbruch, ja, also das, was Altes nicht mehr trägt, eine alte Form transformiert wird, führt zu dem, Christoph, was du so schön die Form Keimung nennst. Und das beschreibt eben auch die Emergetik.
Und das Besondere ist ja, dass die Resonanzfelder immer da sind. Du hast ja gerade schön gesagt, wir haben sie nicht gesehen. Aus einer Haltung heraus kann ich das Resonanzfeld der eigenen Haltung nicht sehen, außer in der Verwendungskatastrophe. Da ploppt es mir kurz ins Auge, aber dann bilde ich schon wieder eine Form da drin. Die Resonanzfelder früherer Haltung, die kann ich durchaus erkennen. Die anderen Resonanzfelder späterer Haltung sind auch schon da, aber sie stehen mir einfach noch nicht zur Formbildung zur Verfügung. Und ein Aristoteles kann durchaus schon in der Lage gewesen sein, in einem Resonanzfeld unterwegs zu sein und eine Form zu bilden. Nur hat das auch nur eine geringe Zuhörerschaft erreichen können. Und vielleicht war Plato auch deswegen gegen Aufschreiben, weil er der Meinung war, dass es besser ist, wenn er das den Leuten selber erzählt, als wenn das irgendwo schriftlich festgehalten wird. Zum Glück hat sich da irgendjemand durchgesetzt und es wurde schriftlich festgehalten. Deswegen können wir das heute auch noch so sehen. Aber wir sollten nicht immer denken, wir sind jetzt weiter, weil wir jetzt an der Stelle stehen, wo wir stehen, sondern diese Resonanzfelder der Haltung sind von Anfang an komplett entfaltet und wir haben noch nicht alles aktualisiert, was da zu aktualisieren ist. Und diese Grundspannung ist sowohl in den Resonanzfeldern als auch in einem selbst immer angelegt, dass man immer weiß, Simon nennt das das Präindividuale, ich habe noch nicht alles von mir in die Form gebracht. Da ist immer noch ein Teil, den ich noch nicht gefasst habe und den versuche ich beim nächsten Anlauf mit in die Form reinzubringen, um dann wieder festzustellen, Mist, da ist doch schon wieder was entfleucht. Und das ist dieser perpetuierende Prozess, der da die ganze Zeit abläuft.
Es finde ich ein schönes Bild. Früher habe ich gedacht, naja, habe ich ja so ein bisschen linear darüber nachgedacht oder so. Wenn du dich entwickelst, hast du ja mehr Möglichkeiten. Dann muss ja der nächste Schritt schneller gehen. Kannst mehr fühlen, kannst dir komplexer denken, ja, bist diskussionsfähig, reflexionsfähiger. Ja, ist ja logisch, ne? Muss ja dann schneller gehen. Ne? Und dann merkst du aber, nee, dich nochmal komplett umzuerzählen, ja, und alles nochmal in eine neue Form bringen, ne, und alles nochmal neu durchzufühlen, dauert halt. Dann hast du vielleicht, was weiß ich, privat was begriffen, was du sagst, Susanne, wo du sagst, nee, ist schon besser, wenn wir ja so und so miteinander umgehen, ne? Und in deiner Persönlichkeit, in deiner beruflichen Rolle, spielt das nichts, keine Rolle. Machst du wie immer, druff, ne? Macht ausüben, niedermachen, ne? Was du vielleicht an anderer Stelle nicht machen würdest. Und wie erreichst du alle deine Teilpersönlichkeiten, ja, dass sie anfangen, in einer größeren Form komplexer über bestimmte Sachverhalte nachzudenken. Und das ist ja so die Tragik auch, in der wir gerade sind, ne? Weil es so viel gibt, was an sich neu gedacht, neu gefühlt werden könnte.
Und die Tragik sehe ich auch darin, dass zwischen einer alten Form und der Formkeimung auf dem Weg zu einer neuen Form ja eigentlich immer die Verwendungskatastrophe dazwischen steht, unter der wir ja auch leiden. Und diese ganzen Krisen, das sind ja auch alles irgendwo Verwendungskatastrophen. Und das macht es natürlich auch langwierig. Und es braucht natürlich auch seine Zeit. Denn in der Transformation steckt ja schon so wunderbar das Wort Form drinnen. Und wenn wir lernen, dann füllen wir etwas in eine Form. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass da Inhalt entsteht und dass wir Kompetenzen entwickeln. Das ist die Information. Aber die Transformation, das ist eben die Entwicklung. Und das bedarf ja eines neuen Gefäßes. Und dazu muss das alte Gefäß zuerst mal einen Sprung bekommen, damit überhaupt eine neue Form aus dem Sprung heraus keimen kann.
Ja, und die neue Form trägt dann immer die alte Form mit, ne? Und das erklärt vielleicht auch, warum wir nicht schneller werden. Wenn man sich bildlich vorstellt, ist das wie ein Langstreckenlauf und am Anfang habe ich einen Rucksack und dann packe ich den nächsten Rucksack da drüber und es werden immer mehr Rucksäcke, die ich mit mir rumschleppe. Deswegen kann ich in den Haltungen auch immer wieder zurückgeworfen werden und was Schönes aus dem Rucksack rausholen, was ich kenne, in gewissen Situationen dann wieder in frühere Haltungen schlüpfen. Diese Rucksäcke machen mich natürlich auch stärker auf dem Weg, aber es ist auch ein Hindernis, dass ich mich da selbst mittrage. Und das ist vielleicht dann das Tolle der transpersonalen Haltung, dass irgendwo der Rucksack stehen gelassen werden kann. Aber solange man nicht so weit ist und die meisten von uns werden nicht bereit sein, ihr Ich irgendwo stehen zu lassen und im Bällchenbad wieder abholen zu lassen. Also solange das nicht der Fall ist, schleppen wir einfach diesen Rucksack mit uns rum und sollten deswegen viel mehr bereit sein, uns Entscheiderbiografien zu erzählen, um halt dem Neuen auch Raum zu geben.
Und das finde ich auch schön, weil manchmal gibt es also Tendenz bei so Modellen, Entwicklungsmodellen, wie es halt viele gibt, sich eben auf einer Stufe zu denken oder in einem Zustand zu denken, ich bin schon so weit, ich habe dies und jenes erreicht. Aber wie du sagst, jede alte Form oder wie wir es manchmal ausdrücken, Schüssel wird mitgenommen. Das heißt, der kleine, rackernde Martin gibt's noch, den angepassten Martin gibt's noch, den Rechthaber gibt's noch, den Macher gibt's noch, den Toleranten, der viel Perspektiven hat, gibt's auch irgendwie. Und der energetische Blick, ja, oder auch dieser Blick auf energetische Momente ist an sich haltungsunabhängig. Weil es geht darum, mich in Spannung zu erleben, und das ist ja auch so eine Erkenntnis auch in unserem Buch Fühlen. Ja, die Gefühle selbst sind gar nicht so interessant, also wie sie heißen, dass nun eins besser wäre oder nützlicher oder so, sondern welches Bedürfnis ist dahinter in dem Moment, welche Spannung ist da, kann ich sie lang genug halten, dass ich nicht musterhaft reagiere, egal in welchem Ausgangszustand ich bin, ne? Also so go for the next option, ja, kommt da noch was, und manchmal kann ja noch was kommen, manchmal reicht es nur vielleicht für einen Step. Aber das zu erkennen, das ist diese Energetik. Du kannst es nicht vorherbestimmen, es ist nicht linear, aber du kannst Qualitäten beschreiben und Wahrscheinlichkeiten erkennen und da auch verschiedene Praktiken zu entwickeln, die eben diesen anderen Umgang mit spannenden Spannungen ermöglichen, sodass neue Möglichkeiten entstehen können.
Und ich habe so den Eindruck, dass wenn ich einmal so einen energetischen Moment so richtig bewusst erlebe und mir bewusst gemacht habe und ich erlebe eine solche Entwicklung in mir selbst, das erzeugt ja auch einen größeren Grad von innerer Freiheit, weil jede Umhüllung mir mehr Optionen schenkt, dass dann teilweise auch manchmal so ein innerer Drang, so eine Sehnsucht danach entsteht, diese innere Freiheit zu vergrößern. Und das ist oft für mich so ein innerer Treiber, warum ja überhaupt, man könnte sich ja die Frage stellen, wieso hocken wir eigentlich nicht noch in Höhlen und sind einfach so geblieben? Da muss es doch irgendwas gegeben haben, eine Sehnsucht nach einem anderen Umgang mit sich und dem Leben und der Welt und der Weltbeziehung. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Sehnsucht nach innerer Freiheit, was ja auch so etwas wie inneren Frieden ein bisschen erzeugen kann, dass das durchaus so ein Treiber sein kann.
Ja, und jetzt sind wir dran, daraus auch nochmal ein Buch zu entwickeln. Wir haben auch eine kleine romanartige Geschichte jetzt geschrieben. Zwischen uns entsteht die Welt, die genau aus diesem Geist heraus entstanden ist, dass Entwicklung immer im sozialen System stattfindet, mit anderen, zwischen uns. Ja, und dass dieser Kontakt mit den anderen über unsere Körper, wo wir nun mal drinstecken, unseren kleinen Raumschiffen, ja, dass der dazu führt, dass unsere inneren Systeme, die Psychen, eben komplexitätsfähiger werden können. Und das ist eben in diese Geschichte reingepackt. Dieses Jahr wollen wir auch ein Buch zur Energetik veröffentlichen. Bis dahin machen wir viel dazu in unserer Community-Haltung erweitern und probieren natürlich auch ganz viel in unseren Workshops und Arbeiten in Unternehmen und bei Coaching aus, was eben dazu dienen kann, energetische Momente wahrscheinlicher zu machen, sichtbarer zu machen, die mit Aufmerksamkeit zu versorgen. Wir haben mal den energetischen Imperativ versucht zu beschreiben. Der ist noch in Arbeit, aber eine Version heißt so: Handle so, dass du Resonanzräume schaffst, in denen du und andere sich selbst, ihre Beziehungen und ihre Systeme in größerer Freiheit und Verbundenheit entfalten können. Jetzt müsst ihr dann aber zum Abschied sagen.
Danke, Christoph, und danke, Martin, für das anregende Gespräch.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Das ist doch eine gute Sache, wenn man erkennt, dass jedes Problem nach einer Lösung schreit und wir aufpassen müssen, dass die Lösung nicht ihren Anlass überlebt. Das könnte auch ein Imperativ werden. Pass auf, dass die Lösung nicht ihren Anlass überlebt.
Ja. Jetzt hast du uns aber nochmal eine ins Gehirn gezwiebelt, du. Aber wir planen ja noch mehr Podcasts zum Thema Energetik. Weil ich glaube, es ist eine wunderbare Erweiterung des Modells der Haltung, weil es eben die Dynamik da drin viel stärker betont als das Beschreiben einzelner Haltung. Und da freue ich mich auf den Austausch. Bis bald.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.